Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie immer samstags 19 Uhr. Heute sitze ich zusammen mit unserem Korrespondenten aus Frankfurt. Hallo.
Hallo.
Wir werden zuerst die aktuellen vergangenen Prozesswochen ein bisschen in den Blick nehmen und uns dann dem Bundesland Hessen zuwenden, wo ja auch einer der NSU-Morde stattgefunden hat, nämlich in Kassel. Und dazu weiß natürlich unser Frankfurter Korrespondent mehr möglicherweise. Aber zunächst zu den aktuellen Prozesswochen. In den letzten zwei Wochen haben wir unter anderem gehört, dort mehrere Beamte, die über die Aussage bei der Polizei von Holger Gerlach gesprochen haben, der ja Mitangeklagter ist und der dann Schäpe zum Beispiel stark belastet hat als gleichwertiges Mitglied. Das ist eigentlich das möglicherweise erste verwertbare Statement, das wirklich auch sagt, so Schäpe war gleichberechtigt Mitglied, der hat alles gewusst, er hat zum Beispiel gesagt, dass sie die Finanzen im Griff hatte und so weiter und so fort. Dann wurden AnwohnerInnen rund um die Frühlingsstraße in Zwickau gehört, die da Zeuginnen sein sollen, dass Schäpe eben das Haus angezündet hat. Ihr wird ja auch schwere Brandstiftungen vorgeworfen. Und es wurden auch Nachbarn und Nachbarinnen gehört, die eben Schäpe aus ihrer Zwickauer Zeit auch kannten, unter anderem unter dem Namen Susanne Dienelt. Und die haben dann also berichtet, wie das so war, in der Nachbarschaft von denen zu wohnen.
Ja, und das war sehr interessant zu beobachten. Da zeigt sich wieder so eine Sache, die wir auch schon öfter gehört haben, die vor allem sehr eindrucksvoll gezeigt wurde in einem Film von der ARD. Im Magazin Panorama, da kamen auch also ehemalige Nachbarn von Beate Zschäpe zu Wort, die dann wortreich beschrieben haben, was sie für eine nette Person war, gut wie sie mit Kindern zurechtgekommen ist, wie schön man mit ihr über Gott und die Welt reden konnte. Und auch das hat sich jetzt im Prozess wieder gezeigt. Der eine Nachbar, der das ausgesagt hat, ist jemand, der im Keller bei sich in der Wohnung immer so ein Feierabend-Biertrinken veranstaltet hat. Und da hat die Zschäpe eben öfter teilgenommen und der war also heute noch ganz beeindruckt und ganz begeistert von der Beate Zschäpe, die er ja offensichtlich so wie andere auch in dieser Runde die Dienelt-Maus oder Diddle-Maus genannt hat, weil sie eben so niedlich wie eine Maus war und ja ihr Tarnname Dienelt war. Da tun sich also wirklich Abgründe auf, vor allem wenn man sich überlegt, dass ja mittlerweile klar ist, wer Beate Zschäpe ist und das weiß ja auch der Nachbar, wenn er vor Gericht aussagt. Und das ist eben auch sehr interessant bei den anderen Nachbarn, die in dem Film zu sehen waren, dass die also eher so vermittelt haben, jetzt hört doch alle auf, uns die ganze Zeit was von Nazi-Terror zu erzählen, die mochten die Frau, die war voll nett zu uns. Und dass die also offenbar überhaupt nicht in der Lage sind, davon Abstand zu nehmen, von diesem Bild, was sie von der Zschäpe hatten.
Absolut. Und sich gleichzeitig auch noch als NSU-Opfer inszenieren können, weil ihnen ja jetzt auch noch oder als Opfer des Staates, wie auch immer, weil ihnen jetzt die gute Freundin weggenommen wurde. Also im Grunde ist es sowieso faszinierend, wer sich alles als NSU-Opfer fühlen darf. Also Carsten Schulze hat sich ja auch immer mal in diese Richtung geäußert im Grunde. Interessant an dem Nachbarn war auch, dass der auf seinem Fernseher ein Bild von Adolf Hitler stehen hatte und wohl in seiner Wohnung auch so Hakenkreuze gefunden hatte wurden und gefragt wurde, warum er das so hatte. Und da sagte er halt nur so, er sei unpolitisch. Und das Bild von Hitler zum Beispiel ist halt so eine Erinnerung an einen alten Freund. Und ja, also Schäpe hat das Adolf-Hitler-Bild auch gesehen und sie hat da wohl nie Anstoß dran genommen, wurde aber auch nicht groß drüber diskutiert. Und so kommen die ganzen Nachbarn und Nachbarinnen, die man jetzt so gesehen oder von denen man gehört hat medial, auch rüber. Also es ist so eine ganz allgemeine Stimmung, wo einfach bestimmte Dinge normal sind, wie eben ein Adolf-Hitler-Bild auf dem Fernseher stehen zu haben. Die würden sie wahrscheinlich nie als selbst als Nazis bezeichnen, aber es ist einfach normal in so Käffern und in vor allen Dingen in deutschen Käffern natürlich und in Deutschland, dass man sowas halt mal hat. Und das ist dann auch nicht weiter schlimm. Aber das zeigt einfach auch so eine gesamtgesellschaftliche Stimmung, in der sowas wie der NSU eben groß werden kann.
Und das ist auch sehr interessant, weil auch, das fand ich auch sehr interessant bei dem Panorama-Film schon, dass man nochmal so ein bisschen einen Blick darauf werfen kann, was eigentlich im Untergrund sein heißt in Deutschland, also was für den NSU auf jeden Fall im Untergrund sein hieß, weil die eben da in Zwickau und auch vorher schon in Jena bekannt waren, die hatten eine gute Beziehung zu ihren Nachbarn, die sind ja auch, das ist ja immer wieder erzählt worden, und auch ausgeschlachtet worden, immer schön in den Urlaub gefahren. Also das hatte mit einem Untergrund, wie man sich den Untergrund vorstellt, nichts zu tun. Und deswegen ist auch immer diese Frage, die dann so rhetorisch gestellt wird, wie kann man 10 Jahre im Untergrund sein, ohne aufzufliegen? Die waren halt einfach gar nicht im Untergrund, sondern die haben ganz prima mit ihren anderen rechten und Nazi-Nachbarn und unbewussten Nazi-Nachbarn da zusammengesessen und da ist überhaupt kein Argwohn aufgekommen und da kommt, wenn man dann so unterm Hitlerbild gemeinsam gemütlich Bierchen trinkt und darüber spricht, dass die Ausländer ein Problem sind, dann ist halt, stellt sich auch die Frage, vor was soll man da eigentlich in den Untergrund gehen? Also weil man da ja einfach so ganz normal ist und vergleichen.
Absolut, aber ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Natürlich kann dadurch auch nochmal vielleicht von der Verteidigung gezeigt werden, dass Schäpe eben dieses bürgerliche Außen bewahren sollte. Für solche Sachen sind diese Aussagen ja gut. Aber das bürgerliche Außen braucht man ja, wie gesagt, einfach da auch nicht wahren, weil man ist ja unter sich Deutschen. So.
Eine Sache fällt mir gerade noch ein zum Prozess, die berichtet wurde in den berichtenden Medien, dass nämlich an einem der Prozesstage in der letzten Woche, also in dieser vergangenen Woche, auch wieder Nazi-Kader unterwegs waren. Die saßen also im Publikum, das ist ja schon öfter passiert, dass Neonazis, auch teilweise sehr gut vernetzt und prominente Neonazis, im Prozess auftauchen als Beobachter. Und das ist also auch in der vergangenen Woche wieder passiert, dass bekannte Neonazis aus Thüringen, Namen weiß ich leider nicht, sind aber eventuell nachzurecherchieren, vor allem auf der Seite Haskala.
Ja, von der Linken in Thüringen, von Katharina König.
Genau, da gibt es mehr dazu zu lesen. Da war also zumindest der eine, der dort vor Ort war, ist in Thüringen also auch ein sehr bekannter Nazi-Kader und auch der sitzt eben dann mal da und guckt sich das mal aus der Nähe an.
Und supportet damit natürlich auch seine Kameraden sozusagen, insbesondere wahrscheinlich Ralf Wohlleben wird natürlich so sehr stark und deutlich Solidarität einfach gezeigt. Und das kann man an dieser Stelle auch mal wieder sagen, auch wenn wir das schon häufiger gesagt haben, da ist einfach Platz für die Neonazis, weil sich niemand anderes groß dafür interessiert. Also das Interesse an dem Prozess ist teilweise eben so gering, dass sie locker, ohne anzustehen, ohne Unannehmlichkeiten, sich einfach in den Saal setzen können als interessierte Öffentlichkeit und die vielleicht doch auch anders zusammengesetzt sein könnte. So. Genau. Genau, das war jetzt also das Aktuelle zum Prozess. Ich möchte jetzt nicht sagen, er plätschert vor sich hin, also ein bisschen tut er das. Es sind jetzt weitere über 100 Verhandlungstage angesetzt, weil ja endlos viele Zeugen und Zeuginnen gehört werden und natürlich auch an dieser Stelle wird weiter berichtet. Und weil wir ja jetzt hier mit unserem Korrespondenten in Frankfurt zusammensitzen, wenden wir uns einmal dem Land Hessen zu. Hier ereignet sich der letzte Mord des NSU, der sozusagen in dieses Raster rassistischer Mord reinpasst, nämlich an Halit Yozgat am 6.4.2006. Ein Jahr später wurde dann Michel Kiesewetter erschossen und Halit Yozgat wurde in seinem frisch eröffneten Internetcafé erschossen und da gibt es so eine recht schillernde Geschichte drumherum, die auch gut zu allerlei Verschwörungstheorien einlädt. Wir wollen uns wie immer ein bisschen eher an die Fakten halten. Jedenfalls während dieses Mordes oder kurz davor war ein Verfassungsschützer mit im Internetcafé, nämlich Andreas Temme. Und der ist entweder kurz vor oder kurz nach dem Mord, hat er dieses Internetcafé verlassen, wurde später auch als Hauptverdächtiger festgenommen. Und da ist bis heute eigentlich unklar, was der wusste, was der da gemacht hat und so weiter und so fort. Das ist das eine, worauf wir schauen wollen. Das andere ist so eine Hessen-Thüringen-Connection, die auch beim Verfassungsschutz sich abspielt. Nämlich, dass der Verfassungsschutz Thüringen nach der sogenannten Wende eben vom Verfassungsschutz Hessen als Amtshilfe durch viele, viele Beamte aufgebaut wurde, die dann auch später auffällig wurden rund um NSU. Die wurden dann eben versetzt nach Thüringen, um dort den Verfassungsschutz aufzubauen. Das alles macht Hessen so ein bisschen zu so einem etwas unbeleuchteten Fleck auch durchaus, da was NSU betrifft, weil da sind einfach viele Fragen noch so ein bisschen ungeklärt und in Hessen gibt es aber trotzdem keinen Untersuchungsausschuss Genau, aber vielleicht nochmal zu dem Andreas Temme und den Fakten rundherum würde ich mich jetzt mal an dich wenden.
Was man auf jeden Fall sagen kann, was wichtig ist zu sagen, ist, dass Hessen tatsächlich deswegen so ein bisschen unbeleuchtet ist, eben weil es keinen Untersuchungsausschuss gibt. Warum das so ist, dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Aber in jedem Fall, warum Hessen im Zusammenhang mit dem NSU als allererstes immer auf der Tagesordnung auch heute früh nach dem der Selbstenttarnung sozusagen des NSU im November 2011 auf dem Plan getreten ist oder auf den Fokus der Öffentlichkeit, war eben dieser Mord von Halit Yozgat in Kassel, weil es eben so ist, dass dieser Andreas Temme, ein hauptamtlicher Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, zum Tatzeitpunkt nachweislich in diesem Internetcafé, also am Tatort, war. Das muss man sich so vorstellen, der Temme selber hat ausgesagt, er habe dort mit einer Geliebten gechattet, also in so einem Flirt-Portal. Und zu dem Zeitpunkt, als er da saß, der Mann ist übrigens begeisterter Sportschütze, kennt sich also mit Schusswaffen aus. Und während er da saß, sind Mundlos und Böhnhardt vermutlich in dieses Internetcafé gekommen und haben mit einem Schalldämpfer Halit Yozgat erschossen. Andreas Temme will diesen Schuss nicht gehört haben und will danach 50 Cent auf den blutverschmierten Tresen gelegt haben und will danach das Internetcafé verlassen haben, ohne irgendetwas gemerkt zu haben. Als er hinterher dann von dem Mord hörte, will er sich bei der Polizei deswegen nicht gemeldet haben, um seine Ehe nicht zu gefährden, weil dann ja am Ende rauskommen könnte, dass er irgendwie da im Internetcafé flirtmäßig unterwegs war. Das alles ist natürlich schon reichlich dubios. Es gab dann zwischendurch auch mal Gerüchte, Andreas Temme sei an anderen Tatorten des NSU gewesen. Das ist aber bisher nicht wirklich bestätigt oder widerlegt worden. Das ist nur ein Gerücht und das sollten wir auch explizit als Gerücht jetzt hier so behandeln. Fest steht, dass Andreas Temme dann für die Ermittler eine Zeit lang als Hauptverdächtiger galt. Die haben dann ein bisschen rumrecherchiert und haben herausgefunden, dass er in seinem Heimatkaff auf dem platten Land in Hessen als Klein Adolf bekannt war, dass er zu Hause allerlei rechtsradikale Devotionalien gesammelt hat, dass es auch Passagen aus Mein Kampf gab, die er bei sich zu Hause auf einer Schreibmaschine abgetippt hatte. Und auch, was in dem Sommer auch sehr interessant ist und auch für viel Spekulation gesorgt hat, hatte er zu Hause auch ein Buch, das sich mit Serienmördern und Serienmorden befasst hat. Also das war schon alles sehr krude und daraufhin haben die Ermittler damals, das war damals auch dann schon die bundesweit tätige Soko Bosporus, das genauer ermitteln wollen und hat also das Gefühl gehabt, sie hätten jetzt eine heiße Spur. Und jetzt kommt, und das ist eine Sache, die uns dann vielleicht noch gleich länger beschäftigen werden, die hessische Landesregierung ins Spiel, in dem Fall in der Person von Volker Bouffier. Volker Bouffier ist ein CDU-Politiker, mittlerweile seit 2010 Ministerpräsident in Hessen, damals aber seit 1999 war er hessischer Innenminister. Und damit also auch für den Verfassungsschutz zuständig. Und als die Soko Bosporus an den Verfassungsschutz herangetreten ist, mit der Frage, ob man nicht Herrn Temme und auch die von ihm geführten V-Leute befragen könnte, weil sich herausstellte, dass Temme als Vormannführer, also auch V-Leute aus dem islamistischen Milieu, aber auch aus dem rechtsradikalen Milieu und unter anderem auch aus Blood-Online-Netzwerken geführt hatte, wie das dann so schön heißt, da wollten die mal so ein bisschen genauer hingucken und das hat der Verfassungsschutz verweigert mit dem Hinweis, man müsse diese Quellen schützen. Und Innenminister Bouffier hat das explizit auch unterstützt durch eigene Entscheidungen, dass der Mann nicht befragt werden darf von der Polizei. Es wurde am Ende dann so geregelt, was natürlich auch rechtsstaatlich sehr fragwürdig ist, dass Andreas Temme, dass Fragen von der Polizei schriftlich gestellt werden konnten und diese wurden dann von einem Kollegen vom Verfassungsschutz an Andreas Temme gestellt. Die Polizei kriegte dann die Antworten übermittelt. Und das hat dann im Nachhinein schon für relative Aufregung gesorgt und gerade Volker Bouffier ist dann die Behinderung von Ermittlungsverfahren vorgeworfen worden und er hat dann auch vor dem Bundestag Untersuchungsausschuss dazu ausgesagt.
Exakt. Dort war übrigens auch Andreas Temme, hat sich als großes Opfer des Ganzen inszeniert, wie schwierig das alles damals für ihn und seine Frau war. Das wird auch medial wohl reproduziert, wenn er beim Kirschenpflücken befragt wird, was das damals für eine schwierige Zeit war. Ja, aber das bleibt halt alles so ein bisschen im Dunkeln, da sich zwar der Bundestagsuntersuchungsausschuss damit befasst hat. aber sich eben in Hessen selber nicht weiter befasst hat. Und die Problematik haben wir auch schon mehrfach beleuchtet. Nur an dieser Stelle nochmal kurz gesagt, in jedem Bundesland, in dem es einen Untersuchungsausschuss gibt, können nur die Akten des jeweiligen Bundeslandes angefordert werden. Bundesweit kann nur der Bundestagsuntersuchungsausschuss Akten anfordern. Das heißt, wenn der wegfällt, bleiben manche Bundesländer zwangsläufig unbeleuchtet, außer Journalisten und Journalistinnen haben vielleicht das Glück, da an irgendwelche Akten zu kommen. Ansonsten bleibt das einfach so und deswegen muss man einfach ein bisschen hoffen, dass es wieder einen Bundestagsuntersuchungsausschuss gibt, einfach nur für die Infos, die man dann hier so auch zum Beispiel in dieser Sendung aufnehmen kann und eben selbst nochmal beleuchten kann, sonst bleiben die Infos halt einfach weg. Aber das dazu.
Zumal, was eben sehr interessant ist, die meisten Fragen aus Hessen eigentlich weiterhin offen bleiben. Also nicht nur wissen wir nachher nach wie vor nicht so genau, was mit Andreas Temme eigentlich ist, sondern Volker Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen, hat auch eben vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, ich sag mal vorsichtig, in einer Art und Weise ausgesagt, die eher neue Fragen aufwirft, als Fragen zu beantworten. Er hat nämlich kurz zusammengefasst gesagt, er habe völlig richtig gehandelt, er würde es jederzeit wieder so tun, weil der Quellenschutz des Verfassungsschutzes eindeutig höher zu bewerten sei als die Aufklärung eines Mordes. Und er hat es sogar so gesagt, er habe im Interesse des Landes Hessen gehandelt und das eben auch richtig gemacht. Und er hat sich auch jede Kritik an seinen Entscheidungen wirklich verbeten. Und das ist eigentlich interessant. Es hieß aus dem VS in Hessen das Zitat übermittelt, als die Polizei anfragt, ob sie den Temme befragen können, ob sie seine V-Leute befragen können, antwortet der Verfassungsschutz dann sinngemäß mit dem Hinweis, nein, das sei nicht möglich, es ginge hier schließlich ja auch nur um einen ganz gewöhnlichen Mord. Und bei den Quellen des Verfassungsschutzes seien ja viel höhere Rechtsgüter im Spiel und die Interessen des Landes und das sei ja auch für die Quellen gefährlich, wenn sie auflögen und so weiter. Und das ist sehr interessant, weil das nochmal klar macht, wie eigentlich da die Sachen, wie die Interessen da gelagert sind und wie das funktioniert. Dass dann der Verfassungsschutz sagt, nein, wir möchten lieber nicht, dass unsere Leute befragt werden und dass die das auch einfach so sagen können, dass es einfach so durchgeht und dass tatsächlich der Schutz eines Verfassungsschutzmitarbeiter und der Schutz eines von V-Leute-Quellen halt tatsächlich höher bewertet wird als eine Mordermittlung, selbst dann, wenn das bedeutet, dass dieser Mord am Ende unaufgeklärt bleibt, weil das ist ja nach wie vor alles nicht so richtig geklärt und ein deutscher Ministerpräsident, der ja auch noch im Amt ist, der sich im Moment übrigens in Hessen auch wieder im Wahlkampf befindet, kann sich ohne Probleme nach Berlin in den Untersuchungsausschuss setzen und sagen, das ist alles richtig so. Der kann übrigens vor dem Ermittlungsausschuss auch nochmal bestätigen, dass er sich geweigert hat, die Familie des Mordopfers Halitjotskas persönlich zu treffen. Die haben darum mehrfach angefragt, schon 2006, und er hat das verweigert mit dem Hinweis, man wisse ja noch gar nicht, was da so genau los sei, und mit dem Hinweis, er wollte jetzt nicht sozusagen frühzeitig diese Familie entlasten, weil damals natürlich auch in Hessen in Richtung von Ausländerkriminalität, wie man das dann heißt, Mafia-Strukturen ermittelt wurde und das natürlich, da wolle man sozusagen dem nicht vorgreifen. Und in diesem Zusammenhang würde ich jetzt auch nochmal ein Zitat verlesen, das die Kolumnistin und Journalistin Melly Kiak aus dem Untersuchungsausschuss des Bundes mitgebracht hat. Das war in einer Kolumne für die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung abgedruckt. Da wird also ein leitender Kriminalbeamter aus Hessen befragt, der mit dem Fall Joska betraut war und der sich dann eben darüber geärgert hat, dass der Verfassungsschutz da immer in die Ermittlungen reingrätscht, und dann wird er also befragt, wie das denn abgelaufen ist. Und dann wird er gefragt, ich zitiere das, ist Ihnen das nicht komisch vorgekommen? Jedes Mal, wenn gegen V-Männer ermittelt wurde, kam einer vom Landesamt für Verfassungsschutz vorbei, stoppte die Ermittlungen mit der Begründung, der Schutz des Landes Hessen ist in Gefahr. Aus den Akten geht eine Bemerkung hervor, die meint, dass man erst eine Leiche neben einem Verfassungsschützer finden müsste, damit man Auskunft bekommt. Richtig? Und dann sagte der Kriminalbeamte, selbst dann nicht. Und dann fragt der befragende Parlamentarier, bitte? Und dann sagt der Kriminalbeamte, es heißt, selbst wenn man eine Leiche neben einem Verfassungsschützer findet, bekommt man keinen Auskunft.
Das lässt sich so zusammenfassen und ich würde es mal platzig formulieren. Ganz schön deutsch hier in Hessen, unüberraschend. Und es gibt ja hier auch eine gewisse Tradition, die wahrscheinlich so Leuten wie dem Bouffier oder so einfach auch eine gewisse Berechtigung geben, sich so aufzuführen, gerade was mit so Neonazis und Nazis, was das betrifft und was eben auch so einen rechten Konsens einfach betrifft. Was ist denn dazu zu sagen?
Also ich glaube, da kann man generell festhalten, dass abgesehen von den großen städtischen Zentren in Hessen wie Wiesbaden, Kassel, Frankfurt und so weiter. So wie man also die großen Städte in Richtung Land, Hessen hat sehr viele ländliche Gegenden, verlässt, findet man überall eine sehr konservative bis rechtskonservative Stimmung vor, gerade in diesen ganzen Dörfern. Und da könnte man jetzt also tagelang drüber sprechen, wie das konkret ausschaut. Da hat übrigens, fällt mir gerade dazu ein, Adorno schon darauf hingewiesen, dass in den 60ern, als die NPD auch in Hessen im Landtag saß und da ihre besten Zeiten in Hessen hatte, da hat Adorno schon darauf hingewiesen, dass man vielleicht mal so eine Kampagne zur Entbarbarisierung des Plattenlandes starten müsste, mit so Schulungsgruppen, die rausfahren, die Leuten so ein bisschen beibringen, was Antisemitismus ist und was Demokratie ist und so. Das ist ein Zitat von Adorno, was häufig auch aus Antifa-Kreisen aufgegriffen wird, und das ist aber tatsächlich erfunden worden, um eben die Strukturen in Hessen zu beschreiben. Traditionell kann man sagen, gibt es eine sehr rechtskonservative CDU, einen starken rechten Flügel in der CDU. Das werden ja auch Leute außerhalb Hessens mitbekommen haben, dass in Hessen eben der Ministerpräsident Koch lange Zeit am Ruder war, der immer, wenn gewählt wurde, entweder gegen sogenannte kriminelle Ausländer gehetzt hat oder auch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Unsere hochverehrte Familienministerin Christina Schröder kommt aus der hessischen CDU, und genauso Erika Steinbach, die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, die also mit immer wieder revanchistischen Tendenzen auf sich aufmerksam macht in der bundesweiten Öffentlichkeit. Das ist so ungefähr das Klima, das man sich zumindest in Teilen der hessischen CDU vorstellen muss. Es gibt natürlich auch andere Teile der hessischen CDU, aber es gibt zumindest auch diesen starken nationalkonservativen Flügel. Dazu gibt es auf dem Land dann überall auch rechtsextreme Strukturen. Die NPD, zumindest im Moment in Hessen, ist nicht besonders stark aufgestellt. Die zofft sich hier auch mit der neuen Partei Die Rechte von Christian Borch. Da wird sich zum Teil ziemlich das Potenzial abgegraben. Zur Landtagswahl in Hessen treten auch die Republikaner, die NPD und die Rechte an. Also die graben sich da gegenseitig so ein bisschen das Wasser und die Wählerstimmen ab. Hingegen, was man in Hessen auf jeden Fall beobachten kann, sind sehr starke Neonazi-Strukturen. Das ist bundesweit auch bekannt geworden vor ein paar Jahren. Da gab es die Freien Kräfte Schwalm-Eder, da oben in Nordhessen, auch nicht so weit weg von Kassel, die damals mit auf sich aufmerksam gemacht haben, sowohl indem sie das Haus eines Nazi-Gegners angezündet haben, als auch durch einen Übergriff auf ein Jugendcamp der Linksjugend Zollet, wo diese Leute, da sind auch viele für mehrere dann für verurteilt worden und auch im Knast gewandert, mit Klappspaten auf Jugendliche angeschlagen haben, mitten in der Nacht in Zelten. Und da gibt es also viele Geschichten. Wer diesen Film vor kurzem von Thomas Kuban gesehen hat, Lukas Fliesen, der hat gesehen, dass es in Hessen auch große rechte und auch schon alte rechte Neonazi-Netzwerke gab, die so Rechtsrockkonzerte veranstalten und ähnliches. Also gerade diese subkulturellen Neonazis sind traditionell recht stark in Hessen, und da gab es in den letzten Jahren noch immer wieder Auseinandersetzungen drum. Dann wurde eine Zeit lang mal das bekämpft und dann bildet sich das neu. Und also das ist so ein, es gibt so einen gewissen rechten Sumpf. Es gibt immer die Neonazis, es gibt diese recht starke, diesen recht starken Flügel in der CDU, und es gibt eben auch NPD-Strukturen. Also man kann sagen, Hessen ist für ein Bundesland im Westen eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Land für Nazi-Gedanken.
Offensichtlich. Und mit diesem Hintergrund sind dann eben auch diese Verfassungsschützer, zum Beispiel eben der Herr Noppen, aber auch, ich glaube, der Röber und Wiesner, der V-Mann-Führer von Tino Brandt, eben nach Thüringen versetzt worden, um dort das Landesamt für Verfassungsschutz eben aufzubauen, weil eben in ostdeutschen Ländern, die dann neu dazugekommen sind, sozusagen aus dem Westen sogenannte Aufbauhilfe geleistet wurde, und entsprechend fließen dort halt eben auch diese Traditionen ein aus Hessen, vermengen sich dort mit den ostdeutschen sehr starken Neonazi-Traditionen, die zu dem Zeitpunkt ja noch völlig unaufgearbeitet da sich bewegten. Da war ja immer die Rede von Rowdytum und nicht von Neonazis in der DDR, und entsprechend, so kann man sich dann diese Behörde vielleicht vorstellen, die dann so ermittelt hat, dass sie eben den NSU nicht gefunden haben, nachdem sie in Thüringen untergetaucht sind, das Ganze verharmlost haben als Jugendliche, die so Silvesterknaller in einer Garage bauen zum Beispiel. Und das erklärt sich natürlich auch mit dieser Verbindung nach Hessen.
Ist auch interessant für alle, die Neonazis und auch jetzt den NSU als eher ostdeutsches Problem wahrnehmen, weil die Verbindungen Hessen-Thüringen sind eben nicht nur bei Verfassungsschutz, sondern eben auch bei den Nazis relativ stark. Das ist also das macht also immer wieder einen Hinweis darauf, dass man die alten Bundesländer, die sogenannten, überhaupt nicht aus dem Blick nehmen darf, wenn es um rechtsextreme Strukturen und rechtsextremes Gedankengut geht, die ja immer den Hintergrund bilden für sowas wie den NSU. Was mir gerade noch eingefallen ist, was man auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass auch nach wie vor völlig unklar ist, wie eigentlich der NSU auf Halit Yozgat kommt. Das ist noch was, was die Familie immer mal wieder öffentlich gemacht hat. Also als Halit Yozgat erschossen wurde, das war nur wenige Tage nach einem anderen Mord aus der NSU-Mordserie in Dortmund. Mhm. Und da ist also völlig unklar, ob die vorher schon mal in Hessen unterwegs waren, wer da dieses Internetcafé ausgecheckt und sozusagen Halit Yozgat als potenzielles Opfer ausgesucht hat. Das ist nach wie vor auch völlig ungeklärt, unterstreicht auch nochmal, wie notwendig das wäre, einen Untersuchungsausschuss auch in Hessen einzurichten, was übrigens als letzten Hinweis im aktuellen hessischen Landtagswahlkampf keine Rolle spielt. Also die Forderung nach einer stärkeren Aufarbeitung dieser Fälle wird wenig laut, wird hier und da von Linksparteipolitikern mal geäußert, aber im Großen und Ganzen spielt das keine Rolle, da hat sich Hessen mit abgefunden, dass sie da wohl nicht mehr erfahren werden. Und möglicherweise spielt dabei auch eine Rolle, dass die SPD jetzt auch nicht so riesiges Interesse hat, da genauer hinzugucken, weil die war von 91 bis 99 in Hessen an der Macht. Und solche Leute wie der Temme zum Beispiel sind unter SPD-Ägide eingestellt worden. Also da hat die SPD sicherlich auch jetzt gar nicht so das riesige Interesse, so allzu genau hinzugucken, wie das sich alles in Hessen so entwickelt hat. Und die Öffentlichkeit macht da auch überhaupt keinen Druck. Selbst Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau, die an vielen Stellen, was den NSU angeht, hervorragende Aufklärungsarbeit geleistet haben und sich auch immer wieder reinhängen, selbst die scheinen sich mit der Tatsache, dass es wohl keinen Untersuchungsausschuss so bald geben wird, mit dem Hinweis, es gäbe ja den im Bundestag, auch zufrieden zu geben.
Aber das lässt sich ja auch allgemein auf Deutschland ausweiten, dass eben das öffentliche Interesse an der Aufklärung des Ganzen nachlässt oder weitestgehend die ganze Zeit relativ klein war. Es bleibt aber auch immer wichtig, sozusagen die aktuellen Nazi-Strukturen im Blick zu behalten, nicht nur zurückzuschauen, sondern eben auch auf die aktuelle Lage zu schauen. Deswegen als schnelle letzte Frage sozusagen, wie sieht's denn mit den aktuellen Nazi-Strukturen in Hessen aus? Was ist denn da so das Auffälligste?
Ja, da gibt es, wie gesagt, viel zu erzählen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir jetzt ein bisschen kürzer. Generell kann man für Hessen sagen, egal eigentlich, ob Süd-, Nord- oder Mittelhessen, wohin man schaut, gibt es aktive Nazi-Strukturen. Zwei Dinge stechen in letzter Zeit besonders hervor und haben auch die öffentliche Debatte ziemlich beschäftigt. Auf die würde ich jetzt zumindest kurz hinweisen. Das eine ist ein Netzwerk von Neonazis aus dem Knast heraus, wo also Unterstützung für andere Kameraden im Knast und auch sozusagen die Bildung eines rechtsextremen Netzwerkes aus dem Knast heraus versucht worden ist von einem sehr bekannten Neonazi-Töter, heißt der Mann, aus dem Knast in Hünfeld, also in Osthessen, bei Fulda in der Nähe, heraus. Das ist einer, bei dem sie dann, als sie die Zelle durchsucht haben, den Entwurf eines Briefes an die Arte Cheppe gefunden haben, eines Fanbriefes sozusagen. Das hat dann ziemlich hohe Wellen geschlagen, weil der Verfassungsschutz das auch vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, obwohl dieses Netzwerk wirklich viele Nazis in bundesweiten Knästen umfasst hat. Und die zweite Sache, die aktuell in der öffentlichen Debatte eine große Rolle spielt, ist Karben. Das ist ein kleiner Ort nordöstlich von Frankfurt im Wetteraukreis. Da ist seit kurzem die sogenannte Projektwerkstatt Karben am Start, seit Mai 2013. Das ist eine Art Büro, eine Art Projektwerkstatt in einem Ladengeschäft, wo der Besitzer Andreas Lichert, der ein Ex-FDP-Mitglied ist, seit kurzem eben so eine Art neurechtes Zentrum betreibt. Da gibt es enge Verbindungen zur sogenannten identitären Bewegung, da gibt es enge Verbindungen zum Institut für Staatspolitik, also zu so neurechten intellektuellen Kreisen. Da wird die Sezession vertrieben und die blaue Narzisse, also so die Standard und die junge Freiheit natürlich, also so Standard neurechte Publikationen, und da gibt es vor Ort also gerade große Auseinandersetzungen. Und was sehr interessant ist, ist, dass im öffentlichen Diskurs bisher offenbar noch überhaupt nicht verstanden wurde, um was es da eigentlich geht, weil die einen greifen das dann an als Nazi-Treffpunkt und die anderen sagen dann, nein, das ist ja, da sind da gar keine Nazis, und auch der Lichert, der Betreiber des Ladens, hat also mehrfach gesagt, er finde Hitler ja total schlimm. Das ist eben nochmal eine konkrete, neurechte, rassistische, ethnopluralistische Strömung ist, die sich da trifft. Das ist bisher noch gar nicht so recht in den Fokus geraten und bleibt auch, glaube ich, für weitere Recherche und Aufklärungsarbeit ein wichtiges Moment. Aber dieses Zentrum in Karben ist eben auch was bundesweit, glaube ich, die Rechten auch interessiert.
Dann würde ich mich an dieser Stelle bedanken. Schön, dass du da warst, und bis zu einem nächsten Mal. Und ansonsten bis nächste Woche, Samstag, 19 Uhr. Tschüss!